Architekturfunk, der Heinze-Podcast.
Herzlich willkommen zum Heinze Architekturfunk, Episode 206 am 6. März 2026. Mein Name ist Kerstin Kunekatz und heute spreche ich mit Dr. Turit Fröbe. Wir steigen ein ins Gespräch. Herzlich willkommen im Architekturfunk, Turit Fröbe. Du bist Architekturhistorikerin, Urbanistin, Buchautorin, Architekturvermittlerin und Gründerin und Betreiberin der Stadtdenkerei. Du engagierst dich seit Jahren praktisch, theoretisch und politisch für die baukulturelle Bildung. Und jetzt hast du eine eigene Online-Akademie gegründet. Und darüber würde ich gerne heute mit dir sprechen, über diese Online-Akademie. Die heißt Baukulturelle Bildung Online. Verlinke ich auch in den Shownotes. Also erstmal zu deiner Motivation. Du schreibst, dass Baukultur unsere Städte, Dörfer, Schulgebäude und Arbeitsräume prägt und dennoch kein selbstverständlicher Bestandteil unseres Bildungssystems ist. Das kritisierst du. Warum klafft zwischen dieser Allgegenwart der gebauten Umwelt und ihrer geringen Sichtbarkeit im Bildungssystem überhaupt eine solche Lücke? Und warum ist das überhaupt ein Problem?
Erstmal hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei sein zu dürfen. Ja, ich habe festgestellt, dass baukulturelle Themen durchaus im Schulsystem, also in den Lehrplänen verankert sind, durchaus in einem hohen Maß. Ich habe ja eine Studie durchgeführt im Auftrag des Bundesinstituts für Baustadt- und Raumforschung zur Situation der baukulturellen Bildung im deutschen Schulsystem. Und da ist rausgekommen, dass wirklich schon viele, viele Themen verankert sind, wirklich auch in den Lehrplänen, in verschiedenen Fächern. Das heißt aber nicht, dass es wirklich angeboten wird. Und da ist so ein strukturelles Problem, weil die wenigsten Lehrkräfte tatsächlich darauf vorbereitet werden, Baukultur zu vermitteln. Also in ihrem Studium kommt das nur punktuell, wenn überhaupt, vor und ist eher Glückssache. Und wir müssten eigentlich dafür sorgen, dass die baukulturelle Bildung richtig systematisch in alle drei Phasen der Lehrkräftebildung integriert wird. Wenn, also nur schon, um zu gewährleisten, dass das, was jetzt schon in den Lehrplänen ist, wirklich gut angeboten werden kann. Und dann ist mir aufgefallen, dass vieles, was in den Lehrplänen steht, aber auch nicht mehr so richtig zeitgemäß ist. Und wir sind insgesamt weit davon entfernt, also als Gesellschaft ein Bewusstsein für Baukultur zu haben. Also es fehlt sowas wie eine baukulturelle Allgemeinbildung komplett und die fehlt überall. Sie fehlt an den Schulen, sie fehlt in der Lehrkräftebildung, aber auch in der Gesellschaft. Es fehlt in den Ministerien, in den Ressorts, sie fehlt in der Politik. Das ist ein Themenbereich, der einfach nicht gut verankert ist in unserer Gesellschaft. Und das ist eigentlich absurd, weil Baukultur uns ja immer betrifft, also auch sehr persönlich betrifft. Also wir haben ja so gut wie keine Möglichkeit, uns zu entziehen. Wir befinden uns ja rund um die Uhr in Architektur oder in gestalteter Umwelt zumindest, es sei denn, wir stehen vielleicht mal am Strand oder so. Mhm. Und die Baukultur, die entscheidet ganz maßgeblich auch über unser Wohlempfinden. Und das alleine sollte Grund genug dafür sein, dass wir als Gesellschaft viel, viel stärker uns mit diesem Thema beschäftigen. Und es hat natürlich auch eine hohe gesellschaftliche Relevanz.
Ja. Du betonst auch, dass es seit mehr als zwei Jahrzehnten vielfältige Initiativen zur baukulturellen Bildung gibt, deren Wissen aber oft nur lokal verfügbar ist. Was hat dich denn zu der Überzeugung gebracht, dass eine Online-Akademie der richtige Schritt ist, um dieses Wissen in die Fläche zu bringen?
Ja, es ist genau das, was du im Prinzip sagst. Es ist lokal verfügbar, dieses Wissen. Also wir haben ja seit 25 Jahren baukulturelle Bildung von den Architektenkammern, von den Denkmalinitiativen. Also die leisten ganz, ganz wertvolle Arbeit. Die gehen in die Schulklassen, arbeiten in den Schulen, also mit Kindern und Jugendlichen. Und trotzdem, habe ich festgestellt, kommen wir nicht voran. Wir haben uns im Prinzip in diesen 25 Jahren nicht einen Millimeter vom Fleck bewegt. Und das ist ziemlich tragisch. Und das liegt meines Erachtens daran, weil die Lehrkräfte zu wenig mitgenommen werden. Also wenn immer bei diesen Aktionen, wenn Expertinnen und Experten in die Klassenzimmer gehen, wenn jedes Mal Lehrkräfte mitgeschult würden und dazu befähigt würden, im nächsten Jahr dieses Projekt selbst durchzuführen, dann würden wir sehr viel schneller vorankommen. Dann könnten so selbstlernende Systeme an den Schulen entstehen. Aber das passiert im Prinzip nicht. Dieses Wissen, das Semester für Semester aufgebaut wird in den Schulen, verpufft auch immer wieder. Und ich habe das Gefühl, oder ich habe festgestellt, dass viele Kolleginnen, wie auch ich, immer dieses Gefühl haben, dass wir uns eigentlich 4 teilen, 8 teilen, 32 teilen müssten, um diesen großen Bedarf irgendwie gerecht werden zu können. Und gleichzeitig ging es mir zumindest immer so, dass ich immer wieder gedacht habe, dass ich immer wieder die gleichen Fortbildungen gehalten habe oder die gleichen Aktionen gemacht habe und gedacht habe, ich kann es nicht mehr hören. Wenn ich es noch einmal sagen muss, dann sterbe ich. Und dann habe ich irgendwann gedacht, okay, man müsste eigentlich dieses ganze Wissen, das schon da ist, das ja erheblich ist, digitalisieren und so in die Fläche bringen und so davor bewahren, dass es immer nur lokal verfügbar ist, sondern zugänglich machen. Das ist diese Idee eigentlich.
Also weg davon auch, dass, wie du eben sagst, die einzelnen AkteurInnen, die, von denen es gar nicht genug geben kann, sondern dass man eben die Befähigung der Lehrkräfte auch da vorantreibt und ein Bewusstsein schafft
dafür. Ja, aber die sollen ruhig weiter in die Schulen gehen, das ist wichtig. Also das ist auch wichtig, dass Kinder direkt mit diesen ExpertInnen in Berührung kommen und dass Lehrkräfte auch direkt diese Berührung haben. Aber es ist zusätzlich gedacht. Also es geht darum, also ich möchte im Prinzip all diesen Kolleginnen, die wertvolle Konzepte entwickelt haben, die schon fertig sind, die Möglichkeit geben, die zu digitalisieren und dann im gesamten deutschsprachigen Raum nutzbar zu machen.
Du schreibst auch, mir ist es wichtig zu zeigen, dass es einfach ist, Baukultur zu vermitteln. Warum hält sich die Vorstellung, Architektur sei eine Spezialdisziplin und vielleicht gibt es da auch gewisse Berührungsängste?
Ich glaube, das ist etwas, was ich so als Mantra aus Finnland damals mitgebracht habe. Ich habe ja so eine Studie gemacht, eine Feldstudie zur Situation der baukulturellen Bildung in Finnland und habe geguckt, was wir von den Finnen lernen können. Mhm. Und im Zuge dieser Arbeit ist auch diese Akademie-Idee schon entstanden. Also damit laufe ich schon lange herum. Also es ist keine kurzfristige Idee gewesen. Die Finnen, die haben immer wieder gesagt, es muss einfach sein. Es muss einfach sein, es muss leicht zugänglich sein. Man muss zeigen, dass es Spaß macht, Baukultur zu vermitteln, dass es einfach ist, mit Kindern und Jugendlichen im gebauten Raum zu arbeiten und dass man überall damit beginnen kann. Und wir haben gesagt, wenn es nicht einfach ist, dann machen die Lehrkräfte das nicht. Und ich habe festgestellt, dass Lehrkräfte viel Respekt oft vor Architektur haben oder vor Baukultur, dass sie, da sie eben nicht im Rahmen des Studiums an diese Themen herangeführt worden sind, dass sie oft denken, dass es kompliziert sei, dass sie oft gar nicht so richtig wissen, wie sie anfangen sollen. Und wenn sie dann die Möglichkeit haben, auszuweichen, dann tun sie das. Also die meisten Lehrpläne haben diese Möglichkeiten, da kann man dann entweder Produktdesign oder Modedesign machen. Und das sind so Themen, die vielen Lehrkräften zugänglicher erscheinen, deshalb weichen die aus. Mhm. Und was mir wichtig ist, also auch an meinen Konzepten und Projekten, ist immer an diesem impliziten Wissen anzusetzen, weil wir alle Menschen, Kinder wie Erwachsene, haben unglaublich viel Wissen über Architektur, über gebauten Raum, über ihre Alltagsumgebung. Und wenn man an diesem Wissen ansetzt, also das ist denen oft gar nicht bewusst, dass sie dieses Wissen haben. Das ist ihnen nicht bewusst, dass sie die eigentlichen Expertinnen für ihre Alltagsumgebungen sind. Und wenn man an diesem impliziten Wissen ansetzt, dann kann man sehr, sehr gut arbeiten tatsächlich schon, ohne dass man viel, viel zusätzliches Wissen aufbauen muss. Damit kommt man sehr weit schon und das ist mir wichtig.
Also niedrigschwellig, augenöffnend und die LehrerInnen einladen, auch ein Aha-Erlebnis zu erleben. Ich durfte ja mal reinschauen auch in deine Inhalte und da sagst du eben auch, dass es vielleicht dann ungewohnt für die Lehrkräfte, die Antwort vielleicht selber gar nicht zu wissen in dem Moment. Ist es dann auch so eine Einladung eben zu sagen, so lasst uns gemeinsam gucken und gemeinsam Augenöffner erleben. Also man muss gar nicht von oben sozusagen erzählen, wie es ist, konkretes Wissen vermitteln, sondern eben methodisch heran.
Ja, das ist genau dieses Stichwort, die Vermittlung. Also was ich mache, ist diese klassische Baukulturvermittlung. Das könnte ich ja machen. Ich bin ja von Haus aus Architekturhistorikerin, aber ich mache das ganz bewusst nicht. Bei mir geht es immer um die baukulturelle Bildung, also wirklich um Bildung im Sinne von Selbstbildung auch. Mhm. Mir sind immer wichtig Aha-Erlebnisse. Ich versuche immer, Aha-Erlebnisse zu erzeugen. Das kann man ja nicht wirklich steuern, aber man kann es ein bisschen forcieren. Mhm. Und ein gut platziertes Aha-Erlebnis kann alles verändern, kann für immer einen Zugang schaffen. Und deshalb arbeite ich so unheimlich gern in der vertrauten Alltagsumgebung der Menschen. Das ist für mich so ein Schlüssel, weil die Menschen dort am blindesten sind. Also man spricht ja auch von Alltagsblindheit, da guckt man als letztes hin tatsächlich, obwohl man das Gefühl hat, sich genau auszukennen. Und da sind die Aha-Erlebnisse in der Regel am stärksten.
Also das ist diese Alltagsblindheit, von der sprichst du auch in Sensibilisierung für die gebaute Umwelt, Kurs 1. Was es genau heißt, ist, dass man, also du hast es ja gerade schon angerissen, du läufst aus Gewohnheit immer den gleichen Weg und siehst im Endeffekt gar nicht mehr genau, was du da vor dir hast. Und deswegen sagst du, es ist ein idealer Ausgangspunkt, um den Augenöffner vor der eigenen Tür zu erleben und zu sagen, aha, da ist viel mehr, als ich je vermutet habe. Und dann, dass es so nachhaltig nachwirkt, wenn man sich dann auch woanders hin bewegt. Das ist sozusagen
genau.
Die Idee.
Also ich spiele, so ein Beispiel zu nehmen, ich spiele seit vielen Jahren das Spiel regelmäßig, dass ich vor die Haustür gehe und mich frage und mir sage, okay, ich suche wieder 3 oder 5 Dinge, die mir vorher noch nicht aufgefallen sind. Und das Spiel nimmt kein Ende. Man sollte irgendwann denken, dass man irgendwann fertig ist. Aber es ist, das trägt über Jahre.
Und welche Mechanismen stehen genau dieser wachen Betrachtung im Weg, also aus der architekturpsychologischen Sicht?
Ja, das ist das, was ich ja auch in diesem ersten Kurs darstelle. Da habe ich so einen Einblick in die Architekturpsychologie gegeben. Unser Wahrnehmungsapparat ist einfach nicht darauf ausgerichtet und unsere Wahrnehmung allgemein nicht. Wir achten auf Eyecatcher, auf das Herausragende, auf das Besondere und auf dieses das Vertraute. Da werden wir gar nicht aufmerksam. Wir sind sehr aufmerksam, wenn wir auf Städtereisen sind. Da nehmen wir alles wahr und gucken uns Dinge an, die wir zu Hause niemals beachten würden.
Also die Architektur hat auch Konkurrenz, ne? Also durch Werbung zum Beispiel, Werbeschilder und so. Also alles, was versucht, auch unsere Aufmerksamkeit
anzuziehen. Alles, was sich bewegt, was tönt, was leuchtet, was Geräusche macht, Geschwindigkeit hat, lenkt uns ab. Also die Architektur ist ja das Einzige, was sich nicht wirklich bewegt im Stadtraum. Und das ist immer das, was da können wir immer sagen, okay, gucke ich mir später an.
Ja.
Und das tun wir aber nicht.
Geht nicht weg. Also du sagst auch, das Schlimmste, das man Architektur antun kann, ist nicht hinzuschauen.
Ja.
Wie verändert sich denn das Verhältnis zur Stadt, wenn wir lernen, systematisch hinzusehen?
Also ich habe die Erfahrung gemacht, dass man es selbst in der Hand hat, auch seine eigene Lebensumgebung aufzuwerten. Also ich sage immer, wenn man nicht hinsieht, wenn man nur die Stadt aus dem Augenwinkel wahrnimmt, dann wird alles erscheint alles hässlich. Wenn man aber anfängt hinzusehen und sich wirklich mit so einer wohlwollend, auch mit einem liebevollen Blick, wie ich das nenne, den Architekturen öffnet oder den Gebäuden öffnet, dann werden plötzlich Dinge sichtbar, die man auf den ersten Blick gar nicht gesehen hat. Aber dafür braucht es eben den 3., 4., 5., vielleicht auch 6. Blick. Und denn dann öffnen sich plötzlich Türen, die vorher nicht da waren.
Du hast es gerade schon gesagt, der liebevolle Blick. In deinen Übungen geht es um diesen. Es geht auch um Genius Loci und um das bewusste Beschreiben von Alltagswegen. Wie würdest du es beschreiben? Was passiert, wenn Menschen beginnen, ihre Umgebung eben nicht nur zu bewerten, sondern zu erforschen? Außer, dass man dann vielleicht Dinge plötzlich sieht, natürlich, die man vorher nicht gesehen hat. Also ich will darauf hinaus, warum machst du das? Welche Bedeutung hat das?
Ich halte es für wichtig, dass jeder Mensch eine bewusste Beziehung zu seiner eigenen Lebensumwelt aufbauen kann, weil es auch darum geht, im nächsten Schritt teilhaben zu können an Veränderungsprozessen. Also wenn Planungsprozesse in dem eigenen Lebensumfeld stattfinden, dann sollte eigentlich jeder befähigt sein, mitmischen zu können. Und dazu braucht es eine gewisse Sprachfähigkeit. Und man muss mal geübt haben, das zu verbalisieren. Das ist am Anfang, es fällt vielen am Anfang gar nicht so leicht. Und viele denken auch, dass Architektur nicht erklärungsbedürftig sei, weil sie ja gut sichtbar im öffentlichen Raum steht. Aber sie ist sehr erklärungsbedürftig und auch beschreibungsbedürftig. Und durch das Beschreiben fangen wir eigentlich erst an, richtig wahrzunehmen. Und also damit kann man die Sprachfähigkeit trainieren. Aber langfristig geht es auch daran, teilhaben zu können an der Gestaltung der gebauten Umwelt. Weil da müssen wir fit werden. Also wir müssen Wir müssen sehen, dass wir auch, also auch gerade Kinder und Jugendliche müssen da herangeführt werden, dass sie teilhaben können.
Deswegen setzt du auch in der Schule an, ne? Also dass du sozusagen sagst, das ist der entscheidende Ort, um dort zu beginnen.
Ja, um die ganze Gesellschaft langfristig in der gesamten Breite zu erreichen. Also wir müssen wirklich, es muss sich die Allgemeinbildung verändern.
Hat es auch was mit der Demokratisierung öffentlicher Räume zu tun? Also dass man eben eine befähigte Bevölkerung hat, die sagt, das ist nichts, was mir dahingestellt wird und was mir dann egal ist, sondern ich weiß, was da steht, ich kann das einordnen und ich weiß aber auch, du hast es irgendwo so formuliert, man lässt sich nichts mehr vor die Nase knallen.
Ja, es geht ja auch darum, dass alle teilhaben. Wenn man sich überlegt, ich glaube 17% unserer Gesellschaft sind Kinder und Jugendliche unter 18 Jahren. Zusammen mit ihren Eltern müssten die eine unfassbare Lobby auf die Straße bringen eigentlich. Eigentlich könnte man vermuten, dass unsere Städte kinderfreundlich gestaltet werden müssen. Wir sind aber weit davon entfernt. Wenn du dir anguckst, wie Schulen gestaltet werden, Schulumgebung, Spielplätze gestaltet werden. Die Kinder werden zwar an Spielplatzgestaltung häufig beteiligt, aber diese Prozesse sind ganz, ganz häufig in meinen Augen fragwürdig. Ich finde, das muss eigentlich alles komplett neu gedacht werden, auch diese Beteiligung, weil wir auch lernen müssen, es bringt nichts, Kinder zu fragen, was wollt ihr hier? Die wollen immer nur das, was sie schon kennen. Die wissen gar nicht, was möglich wäre. Und uns Erwachsenen geht es im Prinzip auch so. Und deshalb müssen wir uns Gedanken über unsere gebaute Umwelt machen.
Kannst du vielleicht noch mal aus Finnland ein paar gute Beispiele oder ein gutes Vorgehen nennen, damit man auch versteht, was es wirklich verändert, wenn man die Bevölkerung vielleicht auch nur anscheinend mit reinnimmt? Ich weiß nicht, aber es ist ja ein anderes Vorgehen.
Da weiß ich jetzt gar nicht genau, wie das aussieht mit Spielplatzgestaltung oder so. Dazu kann ich jetzt gar nichts sagen, gar nichts Aktuelles in Finnland. Aber was mich in Finnland wirklich schwer beeindruckt hat, war, die Finnen haben 1998 ihre Architekturpolitik veröffentlicht, in der baukulturelle Bildung eine ganz wichtige Rolle gespielt haben. Damals haben sie gesagt, okay, wir bringen das ins Schulsystem ein. Und das haben sie in Windeseile hingekriegt. 2003 hatten sie die ersten Module in der Pflichtschule. Ja, war die baukulturelle Bildung integriert. Und jahrelang fehlten die Finnen nie bei Tagungen und so. Sie hatten immer eine Sonderrolle. Und als ich 2019 diese Feldstudie durchgeführt habe, war das allererste, was ich noch bei meiner Ankunft auf dem Bahnhof in Helsinki erfahren habe, dass diese ganzen Module bei der Lehrplanreform 2018 wieder gestrichen worden sind. Und ich war total schockiert und dann haben aber alle meine Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartner haben gesagt, nee, ist gar kein Problem. Wir wissen jetzt alle, dass wir baukulturelle Bildung machen müssen und das ist total selbstverständlich für uns. Wir brauchen aber diese Module nicht mehr, wir machen das anders. Und die machen das inzwischen über den fächerübergreifenden Unterricht und über die Verbindung mit den Querschnittsthemen. Und das ist, finde ich, das Allerwichtigste.
Kein extra Thema draus machen, sondern das genau. Einweben.
Die haben noch ein paar Querschnittsthemen mehr, die haben auch sowas wie Partizipation, aber wir haben BNE, also Bildung für nachhaltige Entwicklung, wir haben politische Bildung und es ist tatsächlich so, Baukultur ist prädestiniert für den fächerübergreifenden Unterricht, weil man es im Prinzip mit jedem Fach verbinden kann, wirklich mit jedem. Mhm. Und vor allen Dingen auch mit diesen Querschnittsthemen. Und da gibt es bisher so gut wie nichts. Das ist so ein Ansatz, der komplett fehlt. Und das ist etwas, da möchte ich zukünftig mit dieser Akademie auch hin, dass sowas stark gemacht wird, dass da Modelle gefunden werden, dass wir anfangen, darüber nachzudenken. Wir haben in Deutschland relativ schlechte Voraussetzungen für den fächerübergreifenden Unterricht. Also der ist in allen Lehrplänen, wird der gefeiert und wird groß verkündet, aber tatsächlich findet er de facto nicht wirklich statt. Aber wir können trotzdem anfangen, weil wir überall diese Projektwochen haben, die oft fragwürdig genutzt werden, schon immer noch in der Woche vor den Ferien sind, wenn alle schon sich verabschiedet haben. Also man könnte aber diese Projektwochen, man könnte diese Wandertage, man könnte all diese Formate, die schon da sind, wunderbar nutzen für die baukulturelle Bildung und auch den offenen Ganztag übrigens.
Mhm. Das heißt, das wäre dann, also sozusagen, du bist ja am Anfang der Akademie, das wären dann nächste Schritte. Weil was jetzt ist, das sind ja sozusagen Inhalte, die sind dann auch verfügbar für Lehrkräfte. Also du bist ja da sehr inspirierend auch unterwegs, stellst dein Wissen zur Verfügung und gibst eben Inspirationen und auch Anleitungen, wie man es integrieren kann.
Ja, im Moment sind ja nur zwei Kurse drauf, beziehungsweise ich werde jetzt übers Wochenende den dritten Kurs hochladen. Im Moment sind es nur meine Kurse. Mhm. Ich fange mit dem Thema Sensibilisierung für die gebaute Umwelt an. Mhm. Das werden die ersten drei Kurse. Ich mache jetzt einen noch zum Thema Einführung in die Flanerie. Also da kann man von den großen Literaten dann lernen. Also kann man flanieren wie Charles Dickens oder Edgar Allan Poe oder Walter Benjamin oder Siegfried Krakauer. Aber ich habe jetzt zum Beispiel einen Kurs mit einem Kollegen aufgezeichnet, mit Lars Zimmermann, zum Thema City Hacking. Oder ich werde mit einer Kollegin, mit Kirsten Winderlich, einer Kindheitsforscherin, einen Kurs entwickeln, wirklich speziell für Architektinnen, Planerinnen, also Stadt- und Landschaftsplanerinnen, die keinen pädagogischen Hintergrund haben, so zum Thema Wahrnehmung für Kinder und Jugendliche. Also es geht ja nicht nur um meine Kurse, sondern es geht darum, wirklich dieses Thema in der absolut breitmöglichsten Breite darzustellen. Und das ist natürlich ein langfristiges Projekt und das wird jetzt langsam sukzessive wachsen. Meine nächste, wenn ich mit diesem Thema Sensibilisierung fertig bin, gehe ich zum Thema über Architektur lesen lernen. Mhm. Also ich möchte so Alternativen schaffen zur Stilkunde. Ich bin zwar Architekturhistorikerin, aber ich bin der Meinung, dass wir keine Stilkunde mehr brauchen in den Schulen. Wir brauchen andere Möglichkeiten, um über Architektur sprechen zu können, um es verständigen zu können und Architektur lesen lernen zu können.
Also du meinst explizit nicht mehr Epochen auswendig lernen und welche Stile in welcher Epoche auftauchen, genau, dass man das zuordnen kann, welche Form jetzt halt wann und wie und wohin gesetzt wurde. Das ist dann so Einzelwissen, sondern das ist ja schön, wenn man das mit auch benennen kann, aber es geht insgesamt ums.
Ja, ich habe das, also ich bin ja Architekturhistorikerin, deshalb darf ich das tatsächlich auch sagen. Ich habe mich ärgert, also ich habe mich immer gefragt, in der Architekturgeschichte lernt man die Ikonen, immer das Herausragende und Besondere. Man kann das 10 Jahre studieren. Kennt sich dann auch irgendwann, kann auch damit dann irgendwann umgehen, aber man kann immer noch nicht die Alltagsarchitektur lesen. Und deshalb bin ich immer auf der Suche nach anderen Zugängen. Also ich glaube nicht, dass der Zugang über das Herausragende und Besondere der einzige sein sollte. Also ich bin großer Fan von Denkmalvermittlung natürlich. Auch das wird Teil der Online-Akademie natürlich.
Es darf nicht hinten unterfallen, was nicht herausragend ist, weil das da einfach 90% der Dinge.
Genau, wir müssen unseren Architekturbegriff erweitern, beziehungsweise weg von diesem Architekturbegriff hin zu einem Baukulturbegriff kommen. Das ist mir wichtig. Die meisten Menschen haben gar keine Idee, was Baukultur ist. Das ist mir auch im Rahmen dieser Studie, die ich für den BBSR durchgeführt habe, aufgefallen. Baukultur und Baukunst wird in der Regel synonym verwendet. Und es hat damals ein Referendar aus Berlin so schön auf den Punkt gebracht, den habe ich gefragt, ob er wüsste, was Baukultur ist. Und hat er gesagt, ja, das ist was ganz, ganz, ganz Verstaubtes. Das ist Architekturgeschichte hoch 3.
Hä? Interessante.
Ja, aber ich war total dankbar. Das ist, es wird häufig synonym verwendet. Und Baukunst meint ja eher wirklich das Herausragende und Besondere, das Werk von Architekten. Aber Baukultur ist erstmal ganz ohne Wertung. Zur Baukultur gehört alles, was wir im gebauten Raum finden, ob es uns gefällt oder nicht, von der hohen Baukunst bis zur Bausünde.
Ja, ich wollte ja nochmal zu der Studie zurückkommen. Und zwar, was war denn die Essenz dann? Also ich meine, du stellst Dinge fest, du stellst auch Mängel fest vielleicht oder was verbessert werden könnte. Wird das aufgegriffen?
Also diese Studie ist entstanden im Kontext des Leitlinienprozesses. Wir haben baukulturelle Leitlinien des Bundes, die sind vor einem Jahr auch veröffentlicht worden. Also gerade noch eine Woche nach dem Crash der Ampel sind sie noch beschlossen worden und liegen inzwischen vor. Und in dem Kontext ist auch diese Studie ausgeschrieben worden, weil es darum ging, die baukulturelle Bildung drin zu verankern. Und das ist tatsächlich auch gelungen. Und zwar Zwar in einem ja, sehr, sehr positiven Maße tatsächlich. Also die baukulturelle Bildung ist nicht hinten dran gehängt worden. Mhm. Das ist ja immer die Gefahr. Also ich habe die Erfahrung gemacht, baukulturelle Bildung ist das Thema, das sofort abgespalten wird, wenn es ein bisschen eng wird. Also wenn kein Geld mehr da ist, brauchen wir keine baukulturelle Bildung mehr. Und das ist, diese Situation haben wir im Prinzip im Moment wieder. Und in diesen baukulturellen Leitlinien ist tatsächlich die baukulturelle Bildung in den zentralen Werten, in der Leitlinie 3 verankert worden, also wird zu den zentralen Werten definiert, ohne die nichts geht. Das ist wirklich, das ist ganz erstaunlich und beachtlich. Also da habe ich mich unheimlich gefreut, als ich das gesehen habe, dass das tatsächlich gelungen ist. Und es ist auch darin formuliert worden, dass es in die Schulen gebracht werden soll und in die Lehrkräftebildung. Ich weiß allerdings nicht, wir müssen eigentlich dafür sorgen, dass diese Leitlinien auch beachtet werden, dass sie nicht in der Schublade verschwinden, dass es nicht nur so ein zahnloses Papier wird. Wir müssen eigentlich jede Gelegenheit nutzen, um darauf aufmerksam zu machen und zu sagen, hey, wir haben jetzt diese Leitlinien, lasst uns doch mal das wörtlich nehmen.
Man bräuchte eigentlich ein Monitoring oder sowas, ne? Also dass man das auch überprüfen kann im Sinne von begleiten und eben wirklich schauen, wie kann man das umsetzen.
Man müsste jetzt schrittweise diese Ergebnisse der Studie in Angriff nehmen. Wir haben ja so einen Maßnahmenkatalog am Ende veröffentlicht. Da haben wir auch also kurzfristige, mittelfristige und langfristige Maßnahmen beschrieben und was ja auch eine Reihenfolge eigentlich festgelegt. Also ganz wichtig ist, dass es in alle Phasen, alle drei Phasen der Lehrkräftebildung verankert wird. Aber davon, das ist im Prinzip illusorisch. Dazu müssten auch Professuren geschaffen werden. Und im Moment ist nicht
für mal, die Ausbildung der Lehrkräfte wiederum.
Für die Ausbildung der Lehrkräfte, genau. Das müsste, davon sind wir weit entfernt. Deshalb finde ich es so wichtig, dass wir zumindest auf dieser Fortbildungsebene, also in dieser dritten Phase der Lehrkräftebildung, da ist es realistisch. Also das ist, aber auch da müsste eigentlich sehr viel mehr getan werden, um das zu unterstützen und zu fördern und die Lehrkräfte wirklich auch da reinzubringen. Das ist wichtig. Und was wir ganz, ganz dringend brauchen, das ist, glaube ich, das kann man gar nicht oft genug sagen, ist Forschung im Bereich der baukulturellen Bildung. Das gibt es im Prinzip noch gar nicht. Die ganze baukulturelle Bildung ist immer noch auf ehrenamtlicher Ebene, findet die statt. Also auf weitgehend ehrenamtlicher Ebene. Und dadurch gibt es auch keine Evaluierung. Da kann man keine Qualitätsstandards einfordern im Prinzip, solange das so ist.
Es müsste eigentlich wie jedes andere Fach, was ernst genommen wird, auf den Lehrplan. Und dann wäre sozusagen ganz klar, so und so, das muss abgedeckt sein, wie bei Mathematik zum Beispiel.
Ja, aber das werden wir nicht reinkriegen. Das habe ich im Rahmen dieser Studie festgestellt. Mhm. Also gerade das Lehramtsstudium, das ist ja komplett verschult, kann man sagen. Und da die Lehrkräfte, es gibt ja nur noch 2 oder 3 Bundesländer, in denen es überhaupt möglich ist, so ein Doppelfach Kunst zum Beispiel zu studieren. Die haben vielleicht noch die Möglichkeit, Baukultur mit reinzunehmen.
Ich wollte gerade sagen, nicht eher auch verknüpft mit bestimmten Fächern? Also wer Mathe und klar, es kann mit jedem Fach verknüpft werden.
Es kann verknüpft werden. In Geschichte ist es drin, in Erdkunde, in Sachkunde ganz stark. Also im Grundschulbereich ist es stärker in Sachkunde als noch in Kunst. Und ansonsten in Kunst natürlich. Mhm. Aber auch da ist es ist fast unmöglich, das in die Lehrkräftebildung zu integrieren, weil die Lehrkräfte inzwischen 2 oder 3 Fächer studieren müssen. Und dadurch ist diese Zeit einfach so begrenzt. Mhm.
Ja.
Und man müsste immer was wegnehmen. Das ganze Lehramtsstudium ist ja auch darauf ausgerichtet, es ist ein wissenschaftliches Studium. Es ist also die Didaktik kommt eigentlich erst in der zweiten Phase, im Referendariat. Und wenn man, es ist darauf ausgerichtet, dass die Lehrkräfte sich die Themen selbst erschließen. Aber wenn sie sich die Themen selbst erschließen, dann kommen diese Sachen dabei heraus, die im Moment ja, in den Lehrplänen stehen oder auch angeboten werden. Und das ist nicht mehr so richtig zeitgemäß. Also um mal so ein Beispiel zu nennen, so Klassiker sind, die sogar zum Teil auch in den Lehrplänen so genannt werden, ist immer noch das Traumhaus im Schuhkarton. Es ist die Hochhausstadt aus Klopapierrollen und Joghurtbechern. Es ist, wenn es hochkommt, ist es noch sind es diese Tetraeder aus Zahnstochern, wahlweise mit Gummibärchen oder Erbsen. Und wenn es ganz hoch kommt, wird aus Spaghetti die Leonardo-Brücke gebaut. Und auf theoretischer Ebene ist es die Stilkunde. Und ich habe immer wieder diesen Spruch gehört im Rahmen dieser Studie, dass mir Lehrkräfte gesagt haben, ja, jede Woche eine Epoche. Und das funktioniert einfach nicht, kann ich als Architekturhistorikerin sagen. Das kann man lassen.
Das berührt auch überhaupt gar nicht den Kontext der Schülerinnen und Schüler. Ne? Also das geht dann da rein, da raus und bleibt nirgendwo haften. Ne? Aber so ist Schule, kann man vielleicht auch sagen. Ja, so ist auch Geschichte, wird auch so unterrichtet wahrscheinlich.
Und ja, also aber es wäre sinnvoll, wenn Schule nicht so bleiben würde. Sondern
absolut.
Also das Schöne ist, das Geniale ist, dass wir im Prinzip diese Lücken schon haben in den Lehrplänen. Das ist schon drin. Also wir müssen einfach nur dafür sorgen, dass es angeboten wird und dass es gut angeboten wird. Und da muss man vielleicht auch wirklich ernsthaft mal darüber nachdenken. Müsste es mal Kommissionen geben? Müsste man sich zusammensetzen oder wirklich auch darüber forschen, was angeboten werden soll, damit dieses Durchwursteln aufhört? Und solange wir eben keine richtige baukulturelle Bildung haben, also keine professionalisierte, wird es immer dieses Durchwursteln sein. Und das hat sich in den letzten 25 Jahren leider nicht geändert. Und es gibt auch keine Förderung für baukulturelle Bildung, weil es keine Haushaltstitel gibt. Das Problem ist, dass die baukulturelle Bildung Baukultur überhaupt ein Querschnittsthema ist, das ganz viele Ressorts betrifft. Und es gibt keine Abstimmung darüber, weil alle sagen, naja, sollen die das doch machen? Soll doch das Bildungsministerium das machen, soll doch das Kultusministerium das machen, soll doch das, keine Ahnung, Bauministerium das machen. Und solange alle das immer vom Tisch schieben können, werden wir nicht weiterkommen. Und das ist leider im Moment die Situation.
Ich meine, du bist ja Architekturhistorikerin und hast da auch ein Anliegen, das natürlich für Architektinnen und Architekten auch total wichtig ist. Ne? Kennst du auch Architektinnen und Architekten, die sich da ähnlich stark für einsetzen und da auch so stark Interesse dran haben?
Natürlich, ich kenn sehr viele Vermittlerinnen und Vermittler, denen das ein unglaublich starkes Anliegen ist. Und das habe ich ja am Anfang gesagt, dieses Gefühl, dass man sich immer 4 Teilen, 8 Teilen, 32 teilen müsste, um da was zu verändern. Nein, es ist ein unglaublich großes Engagement schon in der Welt und das ist jetzt eben der Versuch mit dieser Akademie, dieses Wissen erstmal zugänglich zu machen. Also ich möchte den Vermittlerinnen eine Plattform geben, dieses Wissen, diesen Blumenstrauß darzustellen, weil wir wirklich auch alle Positionen brauchen, aber im nächsten Schritt dann eben auch den Lehrkräften und allen anderen, die diese Plattform nutzen, die Möglichkeit geben, dass sie nach ihren eigenen Interessen auswählen können. Also sie müssen nicht das nehmen, was gerade zufällig in ihrer Region angeboten wird.
Ja, und sie lernen mal einen ganz anderen Ansatz kennen.
Ja, das ist mir wichtig. Es geht darum, eine baukulturelle Bildung, also wirklich als so einen Blumenstrauß zu zeigen. Also eine baukulturelle Bildung, die wirklich den kulturellen, sozialen, den ökologischen und politischen Aspekten des Themas gerecht wird.
Ja.
Und das ist so viel mehr als das Haus im Schuhkarton, das Traumhaus im Schuhkarton.
Wir können ja noch ganz kurz das
Spielraumstadt.
Genau, ich habe ja im Kurs Stadt und Spiel, nutze das Spielraum-Stadt-Konzept, darüber bin ich gerade gestolpert, genau. Das können wir mal kurz anreißen, weil das macht ja auch total Spaß, wie du das aufziehst. Es ist ja nicht, ja, wir müssen über Baukultur sprechen, sondern da soll gerne Spaß auch dabei sein, damit die Saat aufgeht.
Ja, ich muss dazu sagen, für mich ist das Thema Spiel sowieso extrem wichtig. Also die zweite Fortbildung heißt ja auch Stadt und Spiel. Bei mir läuft fast alles über Spiel. Ich benutze Spiele auch dann, ich deklariere auch Dinge als Spiel, die gar keine Spiele sind, ganz gezielt, um so eine spielerische Haltung zu provozieren. Also um Lehrkräften zum Beispiel dabei zu helfen, ganz anders zu öffnen, also nicht zu bewerten und anders ranzugehen. Also dafür benutze ich Spiele auch. Also ich deklariere regelmäßig Dinge als Spiel. Und dieses Spielraum-Stadt-Konzept, das ist ja schon vor fast 10 Jahren entstanden an der Universität der Künste damals. Das habe ich in Kooperation mit meiner Kollegin Kirsten Winderlich gemacht. Kirsten Winderlich ist Kindheitsforscherin und Professorin für ästhetische Bildung an der UdK Berlin, also an der Grundschule. Sie hat die Grundschule der Künste aufgebaut an der UdK Berlin.
Und was ist das? Die Grundschule der Künste?
Das ist so eine Das ist so eine Institution, die zwischen Schule, Uni und externen Kulturinstitutionen steht und die ermöglicht also den Studierenden schon sehr früh mit Kindern und Jugendlichen zu arbeiten, also aber auch so an der Schnittstelle mit den Kulturinstitutionen zusammenzuarbeiten. Also das ist eine wunderschöne Einrichtung, kann ich wirklich nur empfehlen.
Also können auch Kinder hin?
Da kann man sich anmelden und die Bilderbuchwerkstatt ist von Olafur Eliasson gestaltet. Das ist also wirklich auch nochmal ein Tipp für den nächsten Rundgang.
Super.
Ja, und wir haben damals dieses Spielraum Stadt Konzept entwickelt zusammen mit Architekturstudierenden und Lehramtsstudierenden aus dem Fach Kunst. Und unser Ziel war es, ja, die baukulturelle Bildung oder die Architekturvermittlung, haben wir es damals noch genannt, komplett auf den Kopf zu stellen, einfach komplett neu zu denken. Wir wollten etwas finden, was auf sprachlicher Ebene ansetzt und das ohne jede Voraussetzung funktioniert. Also wir wollten Lehrkräften, Pädagoginnen, Eltern die Möglichkeit geben, sich gemeinsam mit den Kindern auf der Straße direkt ohne jede Vorbereitung das Thema zu erschließen. Und wir wollten ihnen die Möglichkeit geben, nichts wissen zu müssen und auch nichts beantworten zu müssen. Und das war ein unfassbar spannendes Projekt. Wir haben ein ganzes Semester mit fast 100 Kindern zusammengearbeitet und bis zum Ende sah es so aus, als würde es scheitern. Und am Ende hatten wir dann so einen Fragenkatalog, mit dem so ein 2- bis 2,5-stündiges Gespräch möglich war. Und dann hatten wir diese Herausforderung, ja, wie kann man das publizieren? Weil wir wussten, wir müssen es publizieren, weil es wirklich so schwierig war. Am Ende sind es nur 8 Fragen. Aber die zu entwickeln, das hat echt lange gedauert. Und wir haben gedacht, wenn jetzt jeder erstmal anfangen muss, diese Fragen zu entwickeln, das müssen wir abkürzen. Und dann haben wir das als Spiel deklariert. Also wir haben es eben Spielraum Stadt genannt und haben... Ja, der Kern ist dieser Fragebogen. Und dazu haben wir ein Kartenspiel entwickelt. Mhm. Und dieses Kartenspiel, das zielt darauf ab, die Wahrnehmung im Alltag kontinuierlich zu verbessern. Und genau, also im Prinzip daran setzt auch meine Challenge der Woche an. Das muss ich vielleicht auch noch sagen.
Oh ja, das verlinke ich auch in den Shownotes. Du hast letzte Woche gestartet.
Genau.
Erzähl mal.
Man kann sich im Newsletter anmelden und es gibt jetzt immer eine Challenge der Woche. Das ist so ein ganz kurzes Format, ich glaube 14 bis 16 Sekunden ist es nur lang, ein kleines Videoformat, mit so Beobachtungsaufträgen im Alltag aus verschiedenen Kategorien. Das zielt eben darauf ab, wirklich die Wahrnehmung zu intensivieren im Alltag und so langfristig auch eine Idee davon zu kriegen, worauf man alles achten könnte oder wo man alles hingucken könnte. Und das ist im Prinzip ganz ähnlich wie dieses Kartenspiel von Spielraum Stadt. Mhm. Und dieses Spielraum Stadt-Projekt, muss ich dazu sagen, war fast 4 Jahre lang vergriffen. Das war heiß geliebt und weil es so heiß geliebt war, ist es jetzt in neuem Format und in überarbeiteter Form neu aufgelegt worden, ist im Athena Verlag erschienen.
Mhm. Das kann ich auch gern verlinken.
Super.
Also, dass man sozusagen da wirklich, wenn man jetzt Interesse hat und aufgehorcht hat, dass man sich das mal anschauen kann alles und Zugriff direkt hat. Ich durfte ja reinschauen in der Vorbereitung auf unser Gespräch hier und finde auch, es macht total Lust zu legen, auf jeden Fall auch. Ja, dann komme ich zur letzten Frage. Woran wirst du vielleicht in einem Jahr schon erkennen, dass dieses Projekt Wirkung entfaltet? Oder was wünschst du dir?
Ich wünsche mir, dass in einem Jahr schon viele Kurse zur Verfügung stehen. Und was ich mir wirklich wünsche, sind Kooperationen. Mhm. Ich brauche Kooperationen, also gerade auch mit den Fort- und Weiterbildungsinstituten der Bundesländer für Lehrkräfte zum Beispiel, mit Architektenkammern. Es ist bekannt, dass Lehrkräfte nicht gerne Geld ausgeben für Fortbildungen, weil sie in der Regel ihre Fortbildungen kostenfrei kriegen. Und ich bin auf der Suche nach Kooperationen, damit den Lehrkräften wirklich diese Zugänge zur Verfügung gestellt werden können, kostenfrei. Das würde ich mir sehr, sehr wünschen. Und ich freue mich darüber, wenn sich viele Vermittlerinnen und Vermittler an mich wenden mit Konzepten und wenn wir viel aufzeichnen würden und wirklich diesen Blumenstrauß darstellen würden. Mhm. Dass wir die Baukultur, also wirklich diese Facetten der baukulturellen Bildung sichtbar machen können und dass sie ein Gesicht bekommt noch mehr.
Es gibt ja auch eine Community auf der Seite, baukulturelle Bildung.online. Also das wäre ja auch noch eine Möglichkeit, dass die noch wächst und da alle in den Austausch gehen. Ja, dann wünsche ich dir auf jeden Fall total viel Erfolg damit und danke dir vielmals für das Interview, Turit Fröbe.
Ich danke dir.
Und das war's für heute. Wenn ihr das aktuelle Bauwendegeschehen im Blick haben wollt, dann könnt ihr auf der Seite www.bauwende-news.de alle Infos zum Thema Bauwende gebündelt finden und dem Bauwende-Newsletter abonnieren, um die aktuellen Nachrichten von Heinze direkt ins Postfach zu bekommen. Den Link findet ihr in den Shownotes. Ich freue mich, wenn ihr beim nächsten Mal wieder reinhört und wenn ihr eine Bewertung da lasst. Habt eine schöne Zeit. Tschüss.
Architektur Funk.
Das war der Heinze-Podcast Architekturfunk. Host, Moderation, Redaktion, Kerstin Kuhnekatt, Executive Producer, Andreas Göppel, Producer, Projektmanagement, Nadine Schudiakis, Sounddesign und Editing, Kerstin Kuhnekatt, Design und Visual Assets, Heinze Media, Social Media Content, Claudia van Ravenstein. Im Auftrag der Heinze GmbH 2026.